In Lukas 22 lesen wir im Vers 19: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und in Vers 20 heißt es: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Für euch gegeben, für euch zerbrochen, für euch vergossen. Das war das Wesen des Kommens unseres Herrn Jesus auf die Erde. Er gibt sich. Es ist nicht nur das Wesen des Sohnes, sich zu geben für uns, sondern das Wesen der ganzen dreieinigen Gottheit. Er ist Geber. Wenn wir heute über den Herrn Jesus am Kreuz und sein Werk nachdenken, so soll er dir und mir vor Augen stehen, und wir wollen sehen, was er dort tut, was er dort am Kreuz ist und was er spricht für dich und für mich. Es soll nicht darum gehen, eine geschichtliche Begebenheit zu betrachten. Es geht nicht darum, einen Kirchentag zu feiern, sondern es geht darum, zu sehen, welch eine tiefe Bedeutung das Geschehen am Kreuz auf Golgatha für dich und mich hat. Welch eine Beziehung es hat zu deinem und meinem Leben. Nicht nur zu deiner und meiner Erlösung, nicht nur zu deiner und meiner Errettung, sondern zu deinem und meinem Leben tagtäglich. Wenn wir den Herrn Jesus anschauen auf seinem Weg ans Kreuz, auf Golgatha, so sehen wir dort einen Mann, der nicht auf sich schaut, auf seine Würde, auf seine Ehre, auf seine Gottheit, sondern sein Blick ist auf die Menschen gerichtet, auf Menschen wie dich und mich. Sein Gang zum Kreuz ist angefüllt mit Wohltaten für die Menschen um ihn herum, für seine Freunde, aber auch für seine Feinde. Wenn wir das so in Gedanken durchgehen, dann sehen wir zuerst die Jünger, für die der Herr Jesus sich niederbeugt und ihnen die Füße wäscht. Damit beginnen die Leidenstage. Dann sehen wir ihn, wie er sich bei seiner Gefangennahme, anstatt sich zu wehren oder fortzulaufen, sich vor seine Jünger stellt und sagt: Wenn ihr mich sucht, dann lässt diese gehen. Danach sehen wir ihn, wie er das Ohr des Malchus nimmt und wieder anheilt. Wir sehen ihn, wie er sich mit einem liebevollen Blick Petrus zuwendet, als er ihn verraten hat und Seelsorge für ihn betreibt. Als er vor Pilatus steht, nimmt er sich Zeit, nicht sich zu verteidigen, sondern zu erklären, was Wahrheit ist. Und als er ans Kreuz genagelt wird, ist die erste Tat, für die Menschen zu beten, die die Hämmer schwingen. Als er dort am Kreuz hängt, um zu sterben, fällt sein Blick liebevoll auf seine Mutter. Und er denkt an sie, dass sie jetzt keinen Sohn hat, der für sie sorgt. Er, der Älteste, geht. Und er schenkt der Mutter einen neuen Sohn, den Johannes. Und dem Johannes eine neue Mutter. Neben ihm hängen Menschen, die verdient haben, was ihre Taten wert sind. Und er wendet sich ihnen zu und spricht ihnen Trost zu. Ja, noch mehr. Er ermöglicht ihnen den Eingang ins Paradies. Und in seinem Ausruf am Kreuz, es ist vollbracht, gipfelt sein Opfer für die Schuld der ganzen Menschen, für dich und für mich. Hier liegt die Basis, dass du und ich zu Kindern Gottes werden konnten, ungetrübte Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Für euch, das war bei dem Herrn Jesus keine leere Floskel, sondern gelebtes Programm. Gelebtes Programm sogar in der Stunde seines Todes. Wir wollen heute Morgen ein wenig über die Worte nachdenken, die der Herr Jesus am Kreuz gesprochen hat. Es sind 7 Aussagen, die er dort am Kreuz hängend tut. Und diese 7 Aussagen sind etwas ganz Besonderes. Ja, ich möchte sagen, sie sind etwas ganz Heiliges. In ihnen offenbart unser Herr Jesus sein Herz und fasst sein Lebenswerk und seine Bedeutung für dich und mich noch einmal eindrucksvoll zusammen. Es sind nicht nur Worte, die gesprochen werden mussten aus einer inneren Not heraus oder weil die Umstände es erforderten, sondern es waren sehr bedachte Worte, Worte voller Leben. Wenn wir das anschauen, dann werden wir unseren Herrn Jesus sehen in seinem Wesen. Wenn wir seine Worte anschauen, werden wir sehen, wer er ist. Wir werden ihn sehen als den vergebenen Retter. Wir werden ihn sehen, wie er der Weg zum Himmel ist, wie er fürsorglich ist, wie er von Gott verlassen kämpft, wie er Durst leidet, wie er der Sieger ist und wie er der Fürst des Lebens ist, der sein Leben nicht verliert, sondern es nimmt und in die Hände des Vaters legt. 7 Aussprüche, die seine Herrlichkeit uns zeigen. Es ist sehr wertvoll, über diese Worte nachzudenken, und dafür gibt es mehrere Gründe. Ich möchte ein paar wenige nennen. Wenn jemand in der Stunde seines Todes noch etwas zu sagen hat, dann sind das oft sehr wichtige Worte. Worte, die man aufschreibt, Worte, die man in Erinnerung halten will, weil es Worte sind, die befreit sind von Heuchelei, die befreit sind von allem Schönreden wollen, weil es angesichts des Todes Worte sind, die um den wahren Sinn gehen. Unser Herr Jesus hat nie Worte geredet, die irgendwie geschönt waren, die irgendwie den Menschen nach dem Mund geredet haben oder die irgendwie seine Situation in ein besseres Licht gerückt hätten. Er hat immer Worte voller Wahrheit geredet. Aber am Kreuz, da sehen wir ihn in einer besonderen Art und Weise. Da sehen wir seine Liebe ohne Hülle, wie das einmal ein Liederdichter ausgedrückt hat. Für die Bibelleser unter uns, die sich über letzte Worte einmal Gedanken machen möchten, empfehle ich, ein wenig nachzudenken über die letzten Worte von Männern und Frauen der Bibel, die aufgeschrieben sind. So als Tipp, Schaut einmal die Worte Jakobs an, Moses, Josuas, Davids oder Simeons, die wir in der Bibel finden. Warum lohnt es sich, über diese sieben Worte weiter nachzudenken? Nun, es sind die Worte dessen, der nie ein unnützes Wort geredet hat. Selbst in seinem Leiden sind seine Worte so wenige, dass selbst Pilatus sich wundert und sagt: Hast du nichts zu sagen zu all dem, was hier mit dir geschieht? Es sind die Worte dessen, der sagt: Meine Worte sind ewiges Leben. Johannes 6, Vers 68 können wir das nachlesen. Und sie sind gesprochen, damit wir selig werden sollen, wie es in Johannes 5, Vers 34 Luther übersetzt. Es sind sehr kurze Worte, sehr einfache Worte, deutliche Worte. Sie bedürfen keiner langen Erklärung und sie können auch nicht diskutiert werden. Das Wesen, wie man diesen Worten begegnen muss, ist ein bußfertiges Herz, welches sich im Glauben ihm öffnet. Wenn diesen Worten so begegnet wird, dann wirst du und ich heute Morgen in die tiefe Liebe und Weisheit des Herzens Gottes schauen dürfen. Es sind Worte, in denen die ganze Autorität unseres Herrn Jesus deutlich wird. Diese Worte sind nicht frei gewählt. Diese Worte hat Gott sich lange überlegt. Martin hat uns heute Morgen viele Verheißungen vorgelesen, die den Tod des Herrn Jesus am Kreuz betreffen. Und selbst diese Worte, die der Herr Jesus am Kreuz redet, sind Worte, die Gott in seinem Wort schon viele hundert Jahre vorher hat aufschreiben lassen. Zumindest einige von ihnen. Wir finden sie im Buch Jesaja, in den Psalmen. Und es sind Worte, die in Erfüllung gehen. Letztendlich zeichnen diese Worte ein Bild. Und das ist der Inhalt meiner Predigt heute Morgen. Die sieben Aussagen des Herrn Jesus am Kreuz zeichnen uns ein Bild von unserem Heil, von deinem und meinem Heil, von dem, was du und ich in dem Herrn Jesus haben, von der Wiedergeburt bis zu dem Moment, wo wir vor unserem Vater im Himmel stehen. Ich möchte uns diese sieben Worte einmal vorstellen. Sie stehen nicht hintereinander in einem Bibelabschnitt, aber wer sie dennoch mitlesen möchte oder wer jetzt nicht schnell genug mitkommt, kann hinterher von mir die Predigt auch in schriftlicher Form haben und sie noch einmal nachlesen. Die erste Aussage des Herrn Jesus finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, den Vers 34. Lukas 23, Vers 34. Jesus sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im gleichen Kapitel, Vers 43, finden wir die zweite Aussage. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die dritte Aussage des Herrn Jesus steht in Johannes 19. Johannes 19, Vers 26 und 27. Da geht es um die Mutter Jesu. Da spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Die vierte Aussage des Herrn Jesus wird uns von Matthäus im Kapitel 27, Vers 46 berichtet. Da heißt es: Um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Johannes beschreibt wieder die fünfte Aussage. In Kapitel 19, Vers 28, nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: mich dürstet. Im Vers 30 geht es weiter. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: es ist vollbracht. Und das letzte Wort berichtet Lukas wieder in Kapitel 23. Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenn wir über diese sieben Worte nachdenken, so wollen wir in das Herz des Herrn Jesus schauen und darüber nachdenken, welche Bedeutung haben diese Worte für dein und mein Leben, für dein und mein Heil. Der erste Ausspruch hieß: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, Vers 34. Im ersten Ausspruch am Kreuz wendet sich Jesus an seinen Vater. Vater. Und der Vater schaut auf seinen Sohn, sieht ihn am Kreuz hängen. Wie erschrocken muss er gewesen sein. Als Jesus da nicht für sich bittet, nicht darum bittet, dass er Kraft bekommt, diese Leiden zu ertragen, nicht darum bittet, dass doch es schnell gehen möge, dieses Opfer zu vollbringen. Nein, der Vater hört, wie der Sohn für die bittet, die ihn kreuzigen. Er bittet nicht um Rache. Er bittet nicht um ein gerechtes Gericht. Nein, er bittet um Vergebung. Er bittet für Verlorene, die die Tragweite ihres Tuns und ihres Zustandes gar nicht erkennen können. Welch eine Liebe! Gibt es noch einen größeren Höhepunkt in der Liebe Gottes? Sterbend am Kreuz bittet der Sohn Gottes um Vergebung für Sünder, für Menschen, die ihn umbringen. Und wisst ihr, dieser Satz, Vater, vergib ihn, gilt bis heute Menschen, die Sünder sind. Jedem, der glaubend diesen Satz annimmt und sagt: ja, für mich gegeben, für mich gesprochen, wird dieser Satz zum ewigen Leben, wie wir gleich sehen werden. Mit diesem Satz beginnt jede Beziehung zwischen Mensch und Gott auf der Erde bis heute. Vergebung der Schuld, Reinheit, um in die Gegenwart Gottes zu treten. Diese Reinheit war möglich für die Menschen, die Jesus ans Kreuz nagelten. Und diese Reinheit ist möglich für jeden, der sich heute an ihn wendet. So wird man zu Kind Gottes. So wird man zu jemandem, der wie der Herr Jesus sagen kann, Vater. So wird man zu jemandem, der das Vaterunser von Herzen beten kann, weil man weiß, die Anrede ist wahr. Gott ist mein Vater. Ich bin meine Schuld los. Ich bin Kind Gottes. So wird der Vater im Himmel vom Richter zum Vater. Die zweite Aussage hieß, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, Vers 43. Zu wem spricht Jesus dieses Wort? Zu dem, der neben ihm am Kreuz hängt. Zu einem Verbrecher. Aber neben ihm hingen zwei Verbrecher, einer rechts und einer links. Und nur zu einem ist dieses Wort gesagt. Nur für einen dieser beiden war dieses Wort gesprochen. Für ihn. Zu wem? Zu dem von den beiden, der sagt, ich bin ein Sünder. Ich habe verdient, was ich jetzt empfange. Aber dieser hat nichts Ungebührliches getan. Er hat ein bußfertiges Herz. Was ist ein bußfertiges Herz? Es ist ein Herz, was eingesteht, ich habe Schuld. Und was erkennt, Gott, der Herr Jesus ist Gott und er ist rein. Finden wir Buße in seinem Leben? Oh ja. Der Schächer gestand ein, dass er das Gericht der Kreuzigung verdient hat. Ein eindeutiges Zeichen der Buße. Er sah in Jesus den Gerechten und den, der das Reich Gottes beherrscht, es besitzt. Er war überzeugt, dass dieses Reich real war und dass es kommen sollte. Ein Zeichen von echtem Glauben. Und in dem Leben des Schächers am Kreuz kann man sogar Früchte des Glaubens entdecken. Auch wenn es so bald schon zu Ende war, war der Schächer am Kreuz so begeistert von dem, was er erlebt hat, dass er sofort hergeht und den anderen Gekreuzigten evangelisiert. Fürchtest du Gott nicht? Er erinnert ihn daran, dass er bald vor seinem Richter erscheinen muss und dass es einen Weg gibt, auch diesen Satz zu hören. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dem Paradies, dem Ort, in dem ungetrübte Gemeinschaft mit Gott geschieht. Der Ort, in dem der Baum des Lebens steht, der Ort vollkommener Freude, der Himmel. Dieses Wort unseres sterbenden Heilands hat bis heute seine Bedeutung nicht verloren. Es hat nichts von seiner Gültigkeit eingebüßt. Es gilt bis heute und ich bin davon überzeugt, es wird auch heute noch von Gott Menschen zugesprochen, die sich mit einem bußfertigen Herzen an ihn wenden. Es wird jedem zugesprochen, der dieses ewige Leben von Jesus bekommt, wenn er sich im Glauben an ihn wendet. Ein Leben himmlischer Qualität, ein Leben, was sofort beginnt, heute noch und nie endet. Es ist ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Es ist ein Leben im Paradies. Das dritte Wort, was Jesus spricht, richtet er an seine Mutter. Siehe, dein Sohn. Und zu Johannes sagt er, siehe deine Mutter. Johannes 19, die Verse 26 bis 27. Dieses dritte Wort am Kreuz Jesu schafft Beziehungen. Beziehungen zwischen Menschen. Beziehung zwischen Menschen, die eine Beziehung zu Jesus haben. Dieses Wort, ihr werdet es sofort merken, hat eine Bedeutung für jeden Gläubigen. Gläubige sollen nach Gottes Gedanken nicht alleine leben auf dieser Erde. Gläubige sollen Gemeinschaft haben. Wenn der Herr Jesus hergeht, Menschen von ihrer Schuld befreit und Menschen ewiges Leben gibt, möchte er, dass sie andere kennenlernen, die dasselbe erfahren haben, die ebenfalls eine Beziehung zu ihm haben. Diese Beziehung soll gelebt werden. Heute ist der Ort, wo man das erlebt, die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu Christi. Hier findet Versorgung statt. Hier findet Beziehung statt. Hier findet Ermunterung statt. Hier wird Familie Gottes gelebt. Maria ist längst tot. Seine Brüder und seine Schwestern sind tot. Johannes ist tot. Und dennoch gibt es heute auf dieser Erde Familie Gottes, die aufeinander Acht hatte. Das Erste, was Jesus zu Maria sagt, ist, siehe. Und was er zu Johannes sagt, ist, siehe, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Ich bin so froh, wenn ich morgens hier in den Gottesdienst komme und meine Geschwister sehen darf und merke, wie sie auf mich sehen. Gunnar, der Hemdskragen sitzt schief. Gunnar, wie geht es dir? Gunnar, wir haben diese Woche für dich gebetet. Wie ist es gegangen? Wir schauen aufeinander. Welch ein Segen. Und in dieser Familie gibt es noch eine schöne Sache. Diese Familie hat ein Oberhaupt, den Herrn Jesus selbst. Und in ihm einen Vater, Gott den Vater. Ich bin sehr dankbar, zu dieser Familie gehören zu dürfen. Und ich bin dankbar zu sehen, wie der Herr Jesus sterbend am Kreuz nicht irgendetwas getan hat, sondern etwas getan hat für mich, für dich. Selbst die Worte, die zur Mutter und zum Bruder und zum Johannes gesprochen sind, sind Worte mit Bedeutung für mein Leben. Schauen wir weiter. Das vierte Wort. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, Vers 46. Erst im vierten Ausspruch redet der Herr Jesus von sich und seinen Umständen. Es ist ein Ausdruck tiefster innerer Leiden. Es ist das Bewusstsein, dass die Sünde der Welt, die der Vater ihm zur Sühnung auferlegt hat, ihn von der Gemeinschaft mit dem Vater trennt. Interessanterweise redet er ihn auch gar nicht als Vater an, sondern als seinen Gott, der ihn jetzt richten und strafen muss für die Sünde, die auf ihm liegt. Wir sehen ihn, wie er für dich und mich die Schuld trägt und sie erleidet. Und wir tun gut daran, uns immer wieder daran zu erinnern, wie du und ich zu unserem Heil gekommen sind, nämlich durch das Leiden unseres Herrn. Dieses Betrachten seiner Leiden soll auch heute einen festen Platz im Leben jedes Gläubigen haben. Und es findet in besonderer Weise seinen Ausdruck immer wieder im Abendmahl, wo wir seinem letzten Wunsch entsprechen, uns daran zu erinnern, was er getan hat und für uns tut. Aber dieses Getrenntsein von Gott erinnert uns auch an einen weiteren Sachverhalt im Leben von Gläubigen, von dir und mir. In mein Leben, in dein Leben tritt auch immer wieder Sünde ein. Schuld, die uns trennt von Gott, die die Gemeinschaft mit dem Vater trüben, ja, vielleicht sogar einmal unmöglich machen. Und wir sehen diese Aussage des Herrn Jesus: wo er getrennt ist von Gott, dort leidet er für das, was du und ich immer wieder tun. Weil er von Gott verlassen wurde für deine und meine Schuld, dürfen wir unsere tagtäglichen Sünden immer wieder zu ihm bringen. Johannes fordert in seinem Brief uns auf, im Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das darfst du und ich täglich in Anspruch nehmen, weil der Herr Jesus am Kreuz diese Trennung von Gott so geschmerzt hat, so erlitten hat, damit die Trennung durch deine und meine tägliche Schuld aufgehoben werden kann durch seine Vergebung. Er hat für dich und mich gelitten und den Weg freigemacht für eine ewige Beziehung zum Vater, die auch durch tagtägliche Sünden nicht getrennt bleiben muss. In der fünften Aussage haben wir gelesen in Johannes 19, Vers 28, mich dürstet. Durch dieses Wort wird uns so bewusst, hier hängt ein Mensch am Kreuz. Er ist der Sohn Gottes, aber er hat einen Leib, einen Körper, der leidet. Der Mensch, der dort hängt, sagte von sich: ich bin das Wasser des Lebens. Ich kann Wasser des Lebens schenken, der Frau am Jakobsbrunnen. Und er hängt am Kreuz und muss sagen: mich dürstet. Hier liegt ein Geheimnis Gottes. Seine Gnade, die er uns schenken möchte, ist nie etwas Billiges. Wenn er uns Wasser des Lebens schenken möchte, so ist das nicht etwas, was er sowieso hat, sondern etwas, was er sich erworben hat. Das ist das Geheimnis Gottes. Er hat sich das Recht erworben, Wasser des Lebens zu geben, indem dass er Durst leidet. Er geht in die Gottverlassenheit, um dich und mich dem Vater zuzuführen, um dich und mich gerecht zu machen, muss er sündig werden, die Sünde der Welt tragen, ohne je eine Sünde selbst getan zu haben. Um dir und mir Leben zu schenken, muss er sterben. Merkt ihr, seine Gnade für dich und mich ist zwar kostenlos, aber niemals billig. Sie ist teuer erkauft worden. und von unendlichem Wert. Wenn Jesus hier am Kreuz von seinem Durst redet, so ist das, denke ich, für uns alle ein großer Trost. Denn der Hebräerbrief, aus dem Martin heute Morgen schon viel zitiert hat, sagt einmal in Kapitel 4, Vers 15, dass der Herr Jesus, weil er gelitten hat, Mitleid haben kann mit unseren Leiden bis heute. Der Jesus hatte einen Körper. Einen Körper, den er gegeben hat für dich und mich. Und dieser Körper hat Durst empfunden. Hier ist das einzige Mal, dass der Jesus von seinen körperlichen Leiden am Kreuz redet. Ich habe Durst. Ein elementares Leiden. Und wir wissen, er hat Schmerzen gelitten. Unsagbare Schmerzen. Er hat Luftnot gehabt. Er hat Gliederschmerzen gehabt. Rückenschmerzen. Seine Eingeweide haben ihm wehgetan. Das wissen wir aus dem Psalm. Vielleicht sagst du, ich habe auch Schmerzen. Dann darfst du wissen, am Kreuz hat jemand gehangen, der Schmerzen gehabt hat. Und weil er dort Schmerzen gehabt hat, kann er Mitleid haben mit dir. Was er dort erlitten hat, hat er für dich erlitten. Für dich, damit er Mitleid haben kann mit dir. Die Zeit eilt. Das sechste Wort heißt, es ist vollbracht, Johannes 19, Vers 30. Das ist der Ausruf des Siegs, des Sieges am Kreuz. Nach 3 Stunden der Finsternis, wo der Herr Jesus gerungen hat mit dem Teufel, ist der Teufel besiegt. Ja, sogar der Tod ist entmachtet. Jesus kann als Sieger ausrufen, es ist vollbracht. Dieser Ausruf schallt seitdem durch die gesamte Menschheit bis heute. Es ist ein endgültiger Sieg, ein Sieg, der den Alltag aller Kinder Gottes bis heute prägt. Ja, deinen und meinen Alltag. Den Alltag, an dem Selbstzweifel kommen. Den Alltag, in dem der Teufel uns anklagt. Der Alltag, in dem unser eigenes Tun und Mühen immer wieder seinen Anspruch erhebt. Der Alltag, in dem wir versuchen oder versucht sind, mit Gesetzlichkeit oder eigener Gerechtigkeit irgendetwas zu unserer Verbesserung zu tun. In diesem Alltag gilt, es ist vollbracht. Und der das ausspricht, bist nicht du, sondern ist der Herr Jesus, der am Kreuz für dich und mich stirbt. Ihm allein gebührt Ruhm und Ehre. Diese Ehre treibt uns täglich zu einem Leben in der Heiligung und Hingabe an ihn. Es ist vollbracht, diesen Siegesruf dürfen wir uns täglich in Erinnerung rufen. Es ist der Siegesruf, der erschallen wird bis zu dem Tag, wo du und ich ins Vaterhaus kehren werden, wo wir dieses Ziel erreichen. Dieser Ruf, es ist vollbracht, ist deine und meine Garantie, dass wir das Ziel erreichen werden, wenn wir in Hörweite dieses Rufes bleiben. Das letzte Wort, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, finden wir in Lukas 23, Vers 46. Es ist der letzte Aufruf unseres Herrn am Kreuz. Weil er den Tod besiegt hat, in diesem Ausruf, es ist vollbracht, stirbt unser Herr nicht passiv, nicht der Tod überwältigt ihn, sondern Er, der Fürst des Lebens, hat die Macht, sein Leben loszulassen. Und damit hat er auch die Macht, es wiederzunehmen, wie er es in seiner Auferstehung 3 Tage später bewiesen hat. Nach vollbrachtem Werk hat er die Kraft zu sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und aus seiner Hand bekommt er diesen Geist auch wieder zurück. Dieses letzte Wort unseres Herrn Jesus am Kreuz ist unsere Hoffnung. Es hat was mit dir und mir zu tun. Es ist damit verbunden, dass uns der Eingang in den Himmel garantiert ist. Warum? Weil wir wissen dürfen, wenn wir zu dem gehören, der gesagt hat, es ist vollbracht, und der die Macht hatte, sein Leben zu lassen und es von Gott wiederbekommen hat, indem er auferstanden ist, dass wir mit ihm auferstehen werden. Dass wir wissen, es ist garantiert, wir werden im Himmel ankommen. Und etwas, was ich noch gar nicht verstehen kann, ist, das wird nicht nur eine Sache meiner Seele und meines Geistes sein. Das rückt immer so als erstes in den Vordergrund, wenn ich daran erinnere, ja, ich werde auch mal bei dem Vater im Himmel sein. Gott wird dafür sorgen, dass sogar ein Leib, der zu mir gehört, im Himmel ankommt. Er wird nicht so beschädigt sein wie dieser Leib. Er wird nicht so anfällig sein für Krankheiten wie dieser Leib. Er wird nicht so unvollkommen sein, so entstellt durch Sünde und alles, was so die Umwelt an diesem Leib getan hat. Es wird ein neuer Leib sein, eine Neuschöpfung. Aber er wird etwas mit mir und dir zu tun haben. Es wird etwas auferstehen, etwas, ich glaube sogar, was man sehen wird. Denn wir lesen davon, dass die Gräber sich auftun werden und die Entschlafenen entrückt werden. Dieses letzte Wort Jesu ist unsere Hoffnung. Der Tod hat auch über uns, über dich und mich, die Macht verloren. Das Grab ist nicht das Letzte. Es wird der Tag deiner und meiner Auferstehung kommen, an dem wir dem Erstling aus den Toten, dem Herrn Jesus, folgen werden. Diese Hoffnung ist der Lichtschein, der schon vom Kreuz herab durch das letzte Wort deines und meines Heilandes in dein und mein Leben fällt. Ich komme zum Schluss. In den letzten 7 Worten, mit denen der Herr Jesus sein Leben auf der Erde beendete, ist dein und mein ganzes Leben als Kind Gottes beschrieben. Von der Vergebung, der Buße, der Wiedergeburt mit dem Empfang des ewigen Lebens, über die Heiligung, Prüfung im Leid bis hin zur Hoffnung der Auferstehung. Die Gemeinde ist auch zu finden in der Gemeinschaft. Während der Herr Jesus am Kreuz für dich und mich sein Leben gibt, sind seine Gedanken auf uns Menschen gerichtet. Auf Menschen, die die Früchte seines Leidens sein werden. Menschen, die sein Werk der Versöhnung mit dem heiligen Gott im Glauben in Anspruch nehmen und denen dieser Gott dann zum Vater wird. Die Bibel sagt uns, dass der Glaube an Jesus Christus der einzige Weg zum Vater ist. Das kannst du nachlesen in Johannes 14, Vers 6. Der Jesus hat diesen Weg zum Vater noch einmal ganz klar durch seine letzten Worte am Kreuz gezeigt. Doch der beste Weg bringt nicht ans Ziel, wenn man ihn nicht geht. Auch heute lädt der Mann, der vor 2000 Jahren am Kreuz gehangen hat, noch ein, diesen Weg zu betreten. Er ist dieser Weg. Er ist dieser Weg und möchte es auch für dich sein. Mach dein Herz im Glauben auf. Nimm sein Angebot der Liebe wahr. Folge dem Beispiel dieses Mörders am Kreuz, der neben ihm gehangen hat. Er ist nicht abgewiesen worden, obwohl er sicher viel schlimmer war wie du. Warum sollte Gott dich abweisen? Sein Sohn litt am Kreuz für dich. Geh diesen Weg. Heute ist der Tag dazu. Ich weiß, dass viele unter uns Kinder Gottes sind. Und ich weiß, dass viele unter uns wissen, ja, im Himmel ist mein Vater. Und vielleicht hast du im Moment den Eindruck, mein Vater hat mich auch verlassen. Ich meine das so zu empfinden. Dann darfst du sicher sein. Er hat dich nicht verlassen. Jesus kennt dein Gefühl. Er hat das auch durchlitten und er hat es besiegt für dich. Er trägt dich bis zum Ende durch. Er hat Mitleid mit dir. Und wenn du eines Tages hier auf dieser Erde das Leben schließt, dann wirst du deine Augen beim Vater im Himmel wieder öffnen, weil er, der Sieger vom Kreuz, versprochen hat, ich werde dich auferwecken. Ich will, dass du da bist, wo ich bin. Er selbst hat gesagt, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Johannes 6, Vers 40. Dieser Sterbende am Kreuz hat 7 Worte geredet, mit denen er dein und mein Heil umreißt, mit denen er dein und meinen Lebensweg mit ihm beschreibt. Ich denke, es wird uns in die Anbetung treiben, wenn wir uns mit diesen Worten beschäftigen. Ich möchte schließen mit einem anderen Ausspruch dieses Mannes am Kreuz, den wir vor seinem Tod finden, in Johannes 17, Vers 24. Da hat derselbe, der die 7 Worte am Kreuz gesprochen hat, gesagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Amen.